Armbrustmorde in Passau. Es gibt zwei weitere Tote. Atomstreit mit Iran. Die Angst vor einem Krieg wächst. Und Mindestlohn für Azubis. Forderung der SPD wird umgesetzt.
Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 13. Mai 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinnow. Es ist ein extrem mysteriöser Fall, der heute nochmal an Brisanz zugenommen hat. Am Wochenende 3 tote Menschen in einer Pension im niederbayerischen Passau. Im Zimmer Armbrüste, in den Körpern der Toten Pfeile. Heute nun das. 2 weitere Tote werden gefunden, diesmal in Niedersachsen. Es sind 2 Frauen und sie liegen in der Wohnung eines der Passauer Opfer. Stefan Geisbauer vom Polizeipräsidium Niederbayern.
Im Rahmen der Ermittlungen zu den in Passau aufgefundenen Leichen wurde die Wohnung der 30-Jährigen im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen von den dortigen Polizeibeamten überprüft. Dabei wurden 2 tote Frauen festgestellt. Die weiteren Umstände und auch die Identitäten der beiden Frauen, die sind bislang unbekannt.
Noch ist also völlig unklar, wie das alles zusammenhängt. Bayern-Reporterin Tanja Hugger in Passau, führe uns doch nochmal der Reihe nach durch diesen seltsamen, ja und auch recht gruseligen Fall. Begonnen hat es, zumindest bei uns in Bayern, ja wohl am Freitag.
Ja genau, also am Abend haben der Mann und die beiden Frauen in der Pension eingecheckt und sind dann auch gleich aufs Zimmer gegangen. Sie haben ein 3-Bettzimmer gebucht. Ich habe noch gehört, dass sie sich wohl Wasser und Cola mitgenommen haben. Danach hat sie aber dann keiner mehr lebend gesehen.
Am Samstag kam dann die Entdeckung der Toten in Zimmer Nummer 20. Wie lief das ab?
Ja, das Zimmermädchen wollte am Vormittag ganz normal die Betten machen und das Bad putzen. Als dann niemand auf ihr Klopfen reagiert hat, da ist sie einfach ins Zimmer gegangen. Ja, und da hat sie die Toten entdeckt. Der Mann lag mit der 33-jährigen Frau händchenhaltend im Bett. Die 30-jährige lag auf dem Boden in einer Blutlache und alle 3 hatten Pfeile im Brust- bzw. Kopfbereich. Diese Pfeile wurden, so wie es aussieht, aus den beiden Armbrüsten abgefeuert, die auch in diesem Zimmer waren. Eine weitere Armbrust haben die Ermittler dann später noch in einer Tasche gefunden. Die wurde allerdings nicht benutzt. Es gibt momentan keinen Hinweis darauf, dass noch andere Personen am Tatort waren. Die Frage ist also, wer von den 3 auf wen und in welcher Reihenfolge und vor allem auch warum geschossen hat.
Was weiß man denn über die Opfer in der Pension?
Ja, also der Mann war 53 Jahre alt, kommt wie auch die 33-Jährige, mit der man ihn tot im Bett gefunden hat, aus Rheinland-Pfalz. Die 30-Jährige war aus Niedersachsen. Der Mann soll bei der Ankunft sehr seriös gewirkt haben, mit einem langen weißen Bart. Er hat einen Anzug an. Und es gibt Gerüchte, wonach er Sportschütze oder Jäger gewesen sein soll. Die beiden jungen Frauen waren, wie ich gehört habe, komplett in Schwarz gekleidet. Welche Beziehung die 3 untereinander hatten, das ist immer noch nicht geklärt.
Heute also 2 weitere Todesopfer, 2 Frauen. Die Polizei fand sie in der Wohnung eines der Passauer Opfer im niedersächsischen Wittingen. Was weiß man denn da bisher?
Ja, also die Polizei ist jetzt dabei zu klären, wer diese beiden Frauen überhaupt sind und in welcher Beziehung sie zu der 30-Jährigen stehen, die hier in Passau auch tot gefunden wurde. Die Leichen der beiden Frauen und des Mannes aus Passau, die werden noch bis morgen obduziert. Mit einem Ergebnis rechnet die Polizei dann im Laufe des Tages. Die Ermittler hoffen, dass sie damit den Tathergang rekonstruieren können.
In Brüssel versuchen die EU-Außenminister heute, das gefährdete Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Die USA hatten das mühsam ausgehandelte Konstrukt ja vor einem Jahr einseitig aufgekündigt. Seitdem hat sich das Verhältnis zu Teheran immer weiter verschlechtert. Manch einer befürchtet, ein Krieg steht bevor. Worum geht es bei diesem Abkommen überhaupt und wie war der Weg dorthin? Eine Chronologie von Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
Im Dezember 2002 berichten US-Behörden zum ersten Mal über angebliche geheime Atomanlagen im Iran. Es wird befürchtet, dass Teheran Atomwaffen entwickeln will. Deshalb dringen die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf ein Abkommen. Das kommt dann auch ein Jahr später, im Dezember 2003, unterzeichnet Iran ein Zusatzabkommen zum Atomwaffensperrvertrag. Daran erklärt Teheran sich bereit, die Urananreicherung und die Wiederaufbereitung von Brennstäben auszusetzen und gewährt der Internationalen Atomenergiebehörde uneingeschränkten Zugang zu iranischen Atomanlagen. 2006 ist es damit schon wieder vorbei. Teheran nimmt die Urananreicherung wieder auf. Der UN-Sicherheitsrat verhängt deshalb Sanktionen. In den nächsten Jahren gibt es immer wieder ergebnislose Gespräche zwischen Teheran und der 5+1-Gruppe, den 5 Vetomächten im UN-Sicherheitsrat sowie Deutschland. 2012 warnt Israel vor der UN-Vollversammlung eindringlich vor einem mit Atomwaffen ausgerüsteten Iran. 2013 wird Hassan Rouhani neuer iranischer Präsident. Der Nachfolger von Ahmadinejad gilt als Realist. Im November gibt es dann auch eine erste Übergangslösung. Teheran willigt ein, sein Atomprogramm für 6 Monate einzufrieren. Die USA, damals unter Präsident Obama, und die EU lockern erste Sanktionen. Im Juli 2015 ist es dann soweit. In Wien wird nach 13 Jahren das historische Atomabkommen geschlossen. Es unterzeichnen der Iran sowie die 5+1-Gruppe. Das sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland. 3 Jahre später, im Mai 2018, kündigen die USA unter Präsident Trump das Atomabkommen einseitig auf und verschärfen die Sanktionen gegen Iran. Außerdem übt Washington auf Regierungen und Unternehmen, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen wollen, enormen Druck aus. Genau ein Jahr nach dem Ausstieg der USA, jetzt Anfang Mai, droht auch Teheran mit einem Teilausstieg und stellt den verbliebenen Vertragspartnern ein Ultimatum. Wenn sie nicht innerhalb von 60 Tagen Sanktionen, vor allem im Öl- und Bankensektor, lockern, hält sich Iran nicht mehr an die Beschränkungen. Auch ein kompletter Ausstieg aus dem Abkommen sei möglich, so die Drohung. Die EU lehnt das Ultimatum geschlossen ab. Mitte letzter Woche verhängten die USA dann sogar neue Wirtschaftssanktionen gegen Teheran. Außerdem erhöhten sie ihre militärische Präsenz in der Region. Sie verlegten einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel Richtung Iran.
In den letzten beiden Wochen hat sich die Situation also deutlich zugespitzt. US-Präsident Trump twitterte zwar, er sei gesprächsbereit, erwarte aber, dass Präsident Rouhani sich als erster bewegt. Die EU will unbedingt am Atomabkommen festhalten. Heute nun das Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Überraschend hat sich dazu auch US-Außenminister Pompeo angekündigt. Er sagte dafür einen Moskau-Besuch ab. Vor diesem Treffen warnte Bundesaußenminister Maas vor einem Iran-Krieg.
Es hat auch bilateral ein Treffen mit Mike Pompeo gegeben, in dem ich das auch noch einmal deutlich gemacht habe, auch dass wir besorgt sind hinsichtlich der Entwicklung und der Spannungen in der Region, dass wir nicht wollen, dass es zu einer militärischen Eskalation kommt und dass wir der Auffassung sind, dass das Abkommen, das Nuklearabkommen mit dem Iran die Grundlage dafür ist, dass der Iran keine Nuklearwaffen hat und dass wir deshalb an diesem Abkommen auch festhalten werden.
Jörg Ratsch in Berlin. Wir haben es gehört, die USA haben schon einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in die Region geschickt. Ein weiteres Kriegsschiff und ein Raketenabwehrsystem sollen dazukommen. Droht da wirklich Krieg zwischen den USA und dem Iran?
Also auf jeden Fall nehmen die Sorgen zu, dass man da in der Region in eine Lage stolpert, aus der es dann kein Zurück mehr gibt. So hat sich jedenfalls der britische Außenminister Jeremy Hunt jetzt geäußert.
We are very worried about the risk
of. Wir machen uns große Sorgen, dass es aus Versehen zu einem Konflikt kommen könnte und die Lage eskaliert, obwohl das keine Seite will, sagt er. Wir brauchen jetzt eine Phase der Ruhe, so der britische Außenminister.
Und niemand will wirklich einen Krieg, davon kann man doch ausgehen.
Würde ich jetzt auch mal so einschätzen, dass das einfach die klassische Trump-Strategie ist, die wir auch schon gesehen haben bei Nordkorea. Drohen, ein bisschen unberechenbar erscheinen und dann kriegt man die andere Seite schon irgendwie weich und an den Verhandlungstisch. Das hoffen zumindest alle, dass das jetzt nur eine Taktik ist. Es gibt aber auch die Befürchtung, dass das ein Spiel mit dem Feuer sein kann. SPD-Chefin Nahles zum Beispiel sagt:
Das ist eine sehr besorgniserregende Lage. Die SPD ruft daher beide Seiten auf, jegliche weitere Provokationen zu unterlassen. Dialog statt Aufrüstung.
Und Nahles sagt auch schon mal vorsorglich, eine deutsche Beteiligung an irgendwelchen Militäraktionen gegen den Iran wird es definitiv nicht geben.
Begonnen hatte ja alles mit dem Ausstieg der USA. Die EU wiederum sagt, das Abkommen ist gut und muss bleiben. Wie kommt es denn zu diesen unterschiedlichen Positionen?
Ja, die USA und auch Israel glauben, dieses Atomabkommen ist eine Farce. Es hält den Iran nicht davon ab, an der Atombombe zu bauen. Die USA unter Donald Trump und Israel trauen dem Iran nicht und deshalb dieser beinharte Kurs, mit dem man versuchen will, den Iran von jeglichen Nuklearplänen abzubringen. Die Europäer dagegen sagen, wir wollen auch nicht, dass der Iran die Atombombe bekommt und deshalb sagen wir aber lieber dieses Abkommen als gar keins. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA, die sagt, der Iran hält sich bisher an den Atomdeal. Das heißt, er lässt seine Anlagen regelmäßig kontrollieren von ausländischen Kontrolleuren. Diese Kontrollen sollen sicherstellen, dass der Iran eben nicht an der Bombe baut.
Auszubildende in Deutschland sollen in Zukunft einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn bekommen. Das fordert Bildungsministerin Karliczek und will ihr Gesetz am Mittwoch im Bundeskabinett absegnen lassen. Greifen soll es schon ab nächsten Jahr. Das wäre dann das erste Mal, dass es auch für Lehrlinge eine gesetzliche Untergrenze beim Lohn gibt. Die soll dann bei 515 Euro pro Monat liegen. Ziel ist es unter anderem in Zeiten des Fachkräftemangels mit dem Azubi-Mindestlohn wieder mehr junge Leute zu motivieren, sich für eine Berufsausbildung zu entscheiden. In einigen Branchen gibt es ja deutlichen Lehrlingsmangel. Antenne Bayern-Reporterin Jennifer Wese in Berlin. 515 Euro im Monat klingt aber jetzt auch nicht sonderlich viel. Bringt das denn dann überhaupt etwas?
Ja, das klingt erstmal nicht viel. 515 Euro ist aber schon deutlich mehr, als viele Azubis gerade verdienen. Das Gehalt ist natürlich immer branchenabhängig und da gibt es extreme Unterschiede. Von 300 Euro bis über 1000 Euro ist alles dabei. Es gibt aber vor allem auch einen großen Unterschied zwischen Ost und West. Beispielsweise verdienen Friseure in NRW nach Tarif 510 Euro, in Brandenburg aber nur 325 Euro. Bis 2023 soll die Mindestvergütung dann sogar auf 620 Euro im ersten Lehrjahr klettern. Und das merken die Azubis dann natürlich im Portemonnaie.
Besteht mit einem Mindestlohn für Auszubildende dann nicht aber die Gefahr, dass sich einige Betriebe keine Azubis mehr leisten können?
Ja, Betriebe müssen natürlich auch weiterhin eine Motivation haben, Azubis einzustellen. Und da spielt das Gehalt natürlich eine große Rolle. Die Funke Mediengruppe schreibt, dass Karliczek deswegen auch Zugeständnisse gemacht haben soll. Das bedeutet dann, dass es sein könne, dass die Mindestvergütung auch unterschritten werden kann. In Betrieben, wo es aktuell eine Tarifbindung gibt, könnte es dann passieren, dass Azubis auch weiterhin weniger als die Mindestvergütung bekämen.
Die Bezahlung von Azubis in den einzelnen Branchen kann sehr unterschiedlich sein. Friseur-Azubis, Schornsteinfeger, Raumausstatter bekommen bisher zum Teil deutlich unter 500 Euro. Besser sieht's in technischen Berufen aus. Angehende Mechatroniker oder Werkzeugmechaniker verdienen zum Beispiel im ersten Lehrjahr schon um die 1000 Euro. Wer sich genauer über die Einstiegsgehälter bei Lehrstellen informieren will, kann das bei uns tun im Internet unter antenne.de. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. An diesem Montag, den 13. Mai 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.